Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Das sagt Ihnen hier heute Anjuta Ingert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute mit einem weiteren Thema in der Woche für das Leben. Heute sprechen wir über den Schwangerschaftsabbruch und da über die unterschätzte Rolle des Mannes. Tabus muss es in einer so liberalen und offenen Gesellschaft wie unserer heutigen doch wirklich nicht mehr geben, oder? Die politische Korrektheit, in der man heute über viele Themen zu reden oder auch besser zu schweigen hat, lehrt aber wohl das Gegenteil. Beispiel Schwangerschaftsabbruch. Während die bekannteste Menschenrechtsorganisation Amnesty International dafür kämpft, Abtreibung international als Menschenrecht durchzusetzen, handelt es sich bei dem Vorgang sachlich ganz eindeutig um die Tötung eines ungeborenen Kindes. Rechtlich gesehen existiert der Mensch mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Hier ist bereits der ganze Mensch mit all seinen Anlagen existent. Er entwickelt sich nicht erst ab einem bestimmten embryonalen Stadium zum Menschen, sondern ab der Verschmelzung entwickelt er sich als Mensch. Wer nun behauptet, für ihn sei das ja nur ein Zellhaufen, der wird mit der gleichen Irrationalität behaupten müssen, dass der erwachsene Mensch hier auch nichts weiter sei als eben ein solcher Zellhaufen. Normalerweise spricht jede Frau davon, dass von Anfang an ein Kind in ihr heranwächst. Schwanger zu sein, das bedeutete einmal guter Hoffnung zu sein. Doch wie ist das in einer Gesellschaft voller Planbarkeit, voller Machbarkeit, voller Untersuchungsmöglichkeiten, um alles Kranke auch auszumerzen, in einem Lebensumfeld, wo es nicht mehr selbstverständlich ist, als Mann und als Frau gemeinsam die Verantwortung für ein werdendes Kind zu übernehmen? Ist in einem der reichsten Länder der Welt das Kinderkriegen zum unheildrohenden Problem geworden? Was aber, wenn man heute meint, sich dieses Problems der Schwangerschaft mit einem sogenannten Abbruch einfach entledigen zu können? Ist das Rechtsbewusstsein schon dahin verschoben, dass wir meinen, ein Recht auf Abtreibung zu haben? Aber wenn man den ganz kleinen Menschen töten darf, dann ist es auch nicht mehr begründbar, warum man einen ganz großen Menschen nicht töten sollte. Abtreibung führt mit einer moralisch zwingenden Logik auch zur Bereitschaft, auch Erwachsene zu töten, so der Salzburger Weihbischof Andreas Laun. Insofern ist es durchaus angesagt, Tabus zu brechen und den Weg frei zu machen zu einer Entwicklung hin zum Leben. Das wollen wir heute versuchen, diesen Versuch unternehmen, ein Tabu insofern zu brechen, als dass wir eben über Schwangerschaftsabbruch sprechen, über die unterschätzte Rolle des Mannes. Dazu bin ich jetzt verbunden mit Dorothee Erlbruch. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle des Vereines Hilfe zum Leben Pforzheim und mit dessen Vorsitzenden Reinhard Klein. Ich freue mich, dass Sie hier zu Gast sind in der Lebenshilfe bei Radio Horeb und begrüße Sie ganz herzlich.
Guten Morgen.
Ja, hallo.
Guten Morgen. Vielleicht erzählen Sie uns vorab, wie es zu diesem Verein Hilfe zum Leben gekommen ist.
Ja, das liegt schon 30 Jahre zurück. Und zwar, dass ich beruflich mit verschiedenen Frauen zu tun hatte, die ungewollt schwanger waren und die eigentlich abtreiben wollten. Und ich mich dann gefragt habe, was ist das? Was macht das mit mir? Und das hat mich dann nicht mehr losgelassen, sodass wir dann ein Wochenendseminar organisiert haben mit den verschiedenen Professionen. Es war ein Theologe dabei, ein Gynäkologe und ein Jurist. Und in der Abschlussveranstaltung habe ich dann so die Frage in den Raum gestellt, was macht das jetzt mit Ihnen? Gehen Sie jetzt nach Hause und ist alles erledigt? Oder könnte sich die eine oder der andere vorstellen, was tun zu wollen? Und dann ist da eine kleine Gruppe übrig geblieben, mit der ich dann inhaltlich gearbeitet habe. Und dann wurde 1992 der Verein gegründet, der dann auch später die Beratungsstelle Ausweg ins Leben rief. Und so sind wir heute aufgestellt.
Und Sie, also Sie beide beraten, aber vor allem auch Sie, Frau Erlbruch, Sie sind Diplom-Sozialarbeiterin, Therapeutin, Mediatorin und beraten auch oder machen Therapien auch nach einem Schwangerschaftsabbruch. Aber Sie sind auch durch diesen Verein Hilfe zum Leben Pforzheim zum einen tätig in dieser Beratungsstelle Ausweg, zum anderen auch aber politisch aktiv. Wie funktioniert das? Also auf politischer Ebene auch, versuchen Sie etwas bewirken zu können?
Das ist eher eine Frage, die Herr Klein beantworten könnte, weil er der politische Motor ist in unserer Einrichtung. Ich verstehe mich mehr als Beratende und als Therapeutin. Und da habe ich natürlich viel zu tun, auch mit den Folgen eines Schwangerschaftsabbruchs bei Frauen oder eben auch bei den Männern, die dazugehören.
Also dann schließe ich mich einfach an.
Genau.
Das heißt zum Beispiel, wenn es um das Thema Familie geht, irgendetwas entschieden werden soll, dann versuchen wir auch im politischen Bereich uns zu aktivieren. Oder als es um die Gesetzgebung zum Thema Präimplantationsdiagnostik ging, haben wir uns damals sehr stark reingehängt und haben mit allen Bundestagsabgeordneten ins Gespräch zu kommen. Und das war ein sehr intensiver Austausch mit vielen dieser Abgeordneten, was wir zum ersten Mal so erlebt haben, weil wir nicht so plakativ Forderungen stellen, sondern versucht haben, eben eine Gesprächsbasis herzustellen. Das heißt, wir haben ihnen signalisiert, dass wir es schon so sehen, dass es für den einzelnen Abgeordneten ja eine Gewissensentscheidung ist und gar nicht so leicht, sich eine Meinung zu bilden. Und wir würden uns da einfach gern mit ihnen austauschen. Und so haben wir dann einen regen Austausch mit vielen gehabt. Leider hat es dann nachher zum Schluss nicht gereicht, das zu verhindern, was dann gesetzt wurde. Aber zumindest probieren wir es immer wieder in einzelnen Bereichen, also Thema Familie oder eben, wenn es um unser Thema ging, es ging damals auch um die vertrauliche Geburt. Wir denken, dass diese neue gesetzliche Regelung den Frauen wirklich nicht hilft. Wir bieten nach wie vor anonyme Geburt an.
Ja, und das ist schon viel wert, wenn Sie da aktiv sind und viel tun. Zumindest das hat der Papst gestern gesagt zu den Lebensschützern, zu der Pro-Life-Arbeit. Da meinte er, das sei das Wichtigste, die wichtigste Aufgabe auf Erden. Papst Franziskus wörtlich bei Cut.net sagt, rettet so viele Menschenleben wie möglich. Ich ermutige euch dazu und möchte euch segnen. Es gibt keine wichtigere Aufgabe als das, was ihr macht. Seid beharrlich, betet, betet und betet. Soweit Papst Franziskus. Ganz aktuell auch zu diesem Thema für die Woche für das Leben. Und wir sprechen hier bei Radio Horeb in der Lebenshilfe über den Schwangerschaftsabbruch, die unterschätzte Rolle des Mannes. Und Herr Klein, bleiben wir noch bei den Tabus. Dazu zählen ja auch die jährlichen Zahlen der Abtreibungen. Obwohl eigentlich so eine Abtreibung zu den häufigsten gynäkologischen Eingriffen in Deutschland zählen. Demnach meldet das Statistische Bundesamt seit 13 Jahren sinkende Zahlen von Schwangerschaftsabbrüchen. Ein Beispiel waren es in 2004 129.000, also etwas mehr als knapp 130.000 Abtreibungen meldet das Statistische Bundesamt für das Jahr 2016 nur noch 98.700 Schwangerschaftsabbrüche. Und das entspräche ja einem Rückgang von 31%. Jetzt führt aber der Fokus einen österreichischen Abtreibungsarzt ins Feld, der dazu etwas anderes sagt. Wie sehen oder beobachten Sie die Statistik, Herr Klein?
Ja, wir schauen sie uns natürlich jedes Jahr an. Aber vielleicht noch mal zu den Zahlen. 1996 wurde ja die Abtreibungsgesetzgebung geändert. Und in diesem Zuge wurde auch diese Abtreibungsstatistik eingeführt. Und ich habe mal von 96 bis 2014 die amtlich veröffentlichten Zahlen zusammengezählt. Und dann bin ich auf fast 2,3 Millionen Schwangerschaftsabbrüche in diesem Zeitraum gekommen. Das heißt im Schnitt etwa 121.000. Es ist richtig, dass nach der amtlichen Abtreibungsstatistik die Zahlen laufen sinken. Wir sehen das anders. Also einmal diese Statistik, die gibt es, wobei die bis heute nicht einmal kontrolliert worden ist, ob die abtreibenden Ärzte tatsächlich alle Fälle melden. Dadurch, dass sie anonymisiert sind, kann man das auch gar nicht kontrollieren. Es gäbe aber Möglichkeiten, zum Beispiel über die Krankenkassen festzustellen, wie viel haben sie abgerechnet und so weiter. Wir können aber oder gehen aufgrund unserer Erfahrung davon aus, dass diese Zahlen nicht stimmen. Und wenn man unsere Materialien liest, bei uns oder wir gehen etwa von 250.000 Abtreibungen im Jahr tatsächlich aus. Und zwar liegt es auch daran, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt, die von der Statistik überhaupt nicht erfasst werden. Das heißt, Frauen aus Deutschland fahren nach wie vor nach Holland, in die Schweiz, in die Ostblockstaaten, um dort den Abbruch vornehmen zu lassen. Also wir hatten zum Beispiel einmal eine Frau aus München, die hatte einen Termin in Holland. Und diese Zahlen werden ja alle gar nicht erfasst, können auch gar nicht erfasst werden, sodass wir eben schon seit vielen Jahren von dieser Zahl ca. 250.000 ausgehen. Was für uns interessant ist, dass diese Zahl bis heute von niemandem bestritten worden ist. Das ist ja
welche
auch
Zahl jetzt?
250.000.
Mhm. Aber Herr Klein, vielleicht auch die Zwischenfrage noch. Was hieße das denn auch für den für die gesetzliche Lage, für den Paragraphen 218, wenn jetzt offiziell die Statistiken auch das einräumen würden, dass die Zahlen nämlich nicht sinken, sondern steigen?
Ja, ich wollte noch auf Ihren Hinweis vorhin eingehen, dass ein Gynäkologe aus Österreich vor kurzem in einem Beitrag im Fokus genau in diese gleiche Richtung sich geäußert hat. Und dieser Gynäkologe ist ganz sicher kein Lebensschützer in dem Sinne, sondern er ist ein Gynäkologe, der zwei Abtreibungseinrichtungen in Österreich betreibt. Das heißt also, seine Hauptaufgabe ist, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Das heißt also, er ist nicht, man kann ihm nicht unterstellen, wie man uns vielleicht unterstellen könnte, wir manipulieren die Zahlen. Und er kommt zu dem gleichen Ergebnis, dass man davon ausgehen muss, dass die Statistik in Deutschland nicht stimmig ist und dass es etwa 250.000 bis 60.000 im Jahr sind. Das heißt also, das deckt sich unterm Strich mit unserer Einschätzung und unserer Erfahrung. Das würde bedeuten, dass in Deutschland jedes vierte Kind nicht geboren wird. Und das hat natürlich enorme Konsequenzen für unsere Gesellschaft.
Ja, vielleicht ganz kurz eben noch die Frage rechtlich, was hieße das für den Gesetzgeber, wenn die Zahlen auch offiziell steigen würden, die Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche?
Also angenommen, wenn man diese Zahl zugrunde legen würde, müsste man ganz neu über Abtreibung nachdenken, weil dann könnte man nicht so weitermachen wie bisher. Andersrum, auf der anderen Ebene, wenn die Frauen sich outen würden, die unter den Folgen eines Schwangerschaftsabbruches leiden, dann wäre die Folge genau die gleiche. Denn wir gehen davon aus, dass es in Deutschland Millionen betroffener Frauen gibt, die unter den Folgen eines Schwangerschaftsabbruches leiden. Und das ist total verheerend, denn Folgen eines Schwangerschaftsabbruches werden in Deutschland, das ist das größte Tabu. Darüber will niemand reden. Das wird unter den Teppich gekehrt, weil eben, wie gesagt, dann könnte man nicht so weitermachen wie bisher, wenn man dies so akzeptieren würde.
Ja, Frau Erlbruch, ein Schwangerschaftsabbruch, der wird ja auch gerne als etwas Normales verharmlost und heruntergespielt. Dieser gesetzliche Winkelzug, dass zwar ein Schwangerschaftsabbruch rechtswidrig, aber straffrei bleibt bei erfolgter Scheinberatung, ist viel noch zu wenig. So fordert unter anderem auch Pro Familia eine Freigabe und einen Rechtsanspruch auf die Beendigung einer Schwangerschaft. Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung einer Frau in einem Schwangerschaftskonflikt sollen nicht eingeschränkt werden nach der Argumentation von Pro Familia. Aber welche Folgen hat es denn eigentlich, wenn eine Frau gar keinen anderen Ausweg mehr sieht, als das eigene Kind im Mutterleib töten zu lassen? Was sagen Sie aus Ihrer Erfahrung?
Also viele Frauen, die sich an uns wenden, sind ganz verzweifelt darüber, dass sie die Entscheidung getroffen haben. Sie können sich selbst nicht mehr verstehen und sagen, wie konnte ich als klar denkender Mensch in dieser Situation so handeln? Da sind die Trauersymptome. Trauer steht ganz stark im Vordergrund über den Verlust des Kindes. Frauen sprechen nämlich nicht von einer Schwangerschaft, die beendet wurde, sondern von einem Kind, das gestorben ist. Und dann gibt es Traumasymptome, die wir sehr oft beobachten bei den Frauen. Also zum Beispiel, dass jemand Albträume hat, dass jemand Erinnerungen an Details des Schwangerschaftsabbruchs hat oder. Ja, alles, was dazugehört. Und nicht zu vernachlässigen sind natürlich auch Schuldgefühle. Man kann es sich selbst sehr schwer verzeihen. Man kann oft dem Partner nicht verzeihen, dass er einen nicht mehr unterstützt hat. Beziehungsprobleme können dazukommen. Also es ist ein ganzes Paket. Und Frauen sind auch zornig darüber, dass sie oft im Vorhinein nicht informiert worden sind über das, was dann eben auftreten kann. Dazu können wir Ihnen noch ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel eine Frau wendet sich an uns per E-Mail und sie sagt, ich brauche Rat und Hilfe bei der Verarbeitung meines Schwangerschaftsabbruchs. Seit dem Abbruch habe ich mich so stark verändert. Ich isoliere mich von der Außenwelt, bin ganz traurig, bin niedergeschlagen. In meiner Beziehung kriselt es so stark, weil ich den Verlust nicht verarbeiten kann. Oder jemand anders schreibt, es ist jetzt 2 Tage her und ich erleide einen Zusammenbruch nach dem nächsten. Mein Verstand sagt, es war die beste Entscheidung, doch mein Herz weint. Es ist so schwer, unglaublich schwer, und ich weiß, nie wieder werde ich das tun. Diese Sache hat mich auf brutale Weise verändert. Ich möchte nicht verurteilt werden. Ich weiß doch, dass ich ein Leben getötet habe und diese Schuld werde ich mir nie verzeihen. Ich habe das Gefühl zu sterben. Vergangene Nacht bin ich zusammengebrochen. Ich dachte wirklich, das war es jetzt. Ich sterbe hier und jetzt an meinem gebrochenen Herzen. Ich habe meinen kompletten Antrieb verloren. Ich bin weinend auf dem Boden eingeschlafen. Was habe ich bloß getan? Wie konnte ich das nur zulassen? Warum war ich nicht stärker? Ich hasse mich. Und es sind eben leider keine Einzelfälle, sondern das ist unser tägliches Brot, Frauen in diesen Situationen auch therapeutisch zu helfen.
Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mit solchen krassen Beispielen konfrontiert werden?
Das muss man zunächst mal selber auch aushalten und wahrnehmen. Und man sieht eine sehr verletzte Frau durch den Schwangerschaftsabbruch. Ja. Und dann geht es einfach darum, dass die Frau lernt, damit weiterzuleben. Und da helfen einem die Handwerkszeuge aus der Trauerberatung und der Trauertherapie, der Traumatherapie. Die Therapeutin ist oft die erste Frau, die das auch erträgt, die ganze Geschichte anzuhören. Ja. Denn Verwandte oder Partner sagen oft, lass mich doch in Ruhe, ich kann es nicht mehr hören, jetzt wird doch endlich wieder normal. Das sind Originalzitate aus einer unserer letzten Beratungen. Der Therapeut ist der Wegbegleiter auf dem Weg in die Zukunft. In der Hoffnung, dass er irgendwann überflüssig wird.
Ja, vielleicht kommen wir gleich auch noch darauf zu sprechen, wie denn so ein erster Kontakt überhaupt funktioniert, wie Frauen aufmerksam werden auf sie, wie sie sich an sie wenden und was auch eine erste Hilfestellung ist. Aber da unser Thema ja auch heute lautet, die unterschätzte Rolle des Mannes, Herr Klein, sollten wir darauf jetzt auch noch mal kurz zu sprechen kommen, nämlich zur Rolle des Mannes bei einem Schwangerschaftsabbruch. Da gibt es ein Buch eines Bielefelder Psychologen, Wolfgang Neumann, mit dem Titel »Den Mann zur Sprache bringen«, allerdings schon 2004 erschienen. Und der Autor, der beruft sich auf seine 15-jährige Therapieerfahrung mit Männern. Sein Fazit lautet, ich zitiere, »Männer reden zwar darüber, also über den Schwangerschaftsabbruch, als ob es ihnen nichts anginge und sie wissen auch wenig, aber innerlich sind sie stärker beteiligt, als sie gewöhnlich glauben. Selbst hinter einer emotionalen Fassade steckt auch viel Wut über die eigene Ohnmacht.« Und das sind auch viel Enttäuschung und Trauer über den Verlust des Kindes. So das Zitat von Neumann. Ist denn nun die Vorstellung, dass es häufig der Mann ist, der die Frau zu einer Abtreibung drängt, ist die dann doch nicht so ganz stimmig? Was sagen Sie oder können Sie aus Ihren Erfahrungen dazu sagen, Herr Klein?
Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen auf Ihre Anmoderation zu dem Vorhergehenden mit Frau Erlbruch. Da ging es darum, dass Pro Familia propagiert, Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung einer Frau sollen nicht eingeschränkt werden. Und da haben wir eine völlig andere Erfahrung. Also wir gehen davon aus, dass Frauen, die sich wirklich frei entscheiden können, in der Regel fürs Kind entscheiden würden. Und das ist ja das, was in der Öffentlichkeit immer so propagiert wird, mein Bauch gehört mir oder die Frau muss sich frei entscheiden können, sehen wir genauso. Nur wir erleben, dass die Frauen diese Möglichkeit in der Regel nicht haben. Das wollte ich nochmal anmerken dazu, weil, und jetzt kommen wir zu Ihrer Ansprache gerade, wir gehen davon aus, dass in etwa 90% der Fälle der Mann die entscheidende Rolle spielt, dass es zum Schwangerschaftsabbruch kommt. Das heißt, in der Regel will der Mann das Kind nicht. Selbst wenn man sich als Paar so abgesprochen hat, dass man Kinder wünscht, passiert es in der Regel, dass der Mann, wenn es dann zu einer Schwangerschaft kommt, dies verhindern will, dass das Kind geboren wird. Aus welchen Gründen auch immer. Also insofern sehen wir das etwas anders, wobei es ganz sicher so ist, dass es auch Männer gibt, die sich gern das Kind gewünscht hätten und die Frau dann aber trotzdem den Abbruch hat durchführen lassen und die zum Teil auch dann darunter leiden. Auch solche Männer haben wir bei uns schon in der therapeutischen Beratung gehabt.
Das heißt aber auch, dass da viel Unwissenheit herrscht. Also Frauen werden oft auch gar nicht darüber informiert, was eigentlich im Einzelnen passiert. Da wird auch gerne mal ein Deckmantel des Schweigens darüber gehängt. Und sie sagen auch, ja, wenn sie gar keine Unterstützung erfahren vom Umfeld, dann ist es unheimlich schwierig auch für eine Frau in einer Konfliktsituation, sich dann für das Kind zu entscheiden, wenn das ganze Umfeld dagegen spricht. Frau Erlbruch, vielleicht jetzt nochmal zu der Frage, was sind denn die häufigsten Gründe, die Frauen auch in einen Schwangerschaftskonflikt bringen? Und was suchen Sie dann am meisten, wenn Sie sich an Sie wenden, wenn Sie in irgendeiner Weise auf Ihre Beratungsstelle Ausweg stoßen, wo Sie auch wissen, dass Sie keinen Schein ausgestellt bekommen, Frau Erlbruch?
Das ist zunächst mal ganz interessant, dass Frauen kommen, auch mit dem Schein in der Tasche. Daran sieht man die Ambivalenz und die verborgene Sehnsucht, doch eine Verbündete oder Verbündete zu finden, die auf ihrer Seite und auf der ihres Kindes stehen. Denn Frauen suchen nachhaltige Hilfe und greifende Unterstützung. Und das nicht nur kurzfristig, sondern auch mittel- und langfristig. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Es ist nie einfach. Es ist oft sogar nachvollziehbar, dass eine Frau in so einer schwierigen Situation zurzeit keine Lösung findet. Also beispielsweise, wenn Jobs auf der Kippe stehen, wenn Beziehungen unsicher sind, wenn eine Frau sehr erschöpft ist, weil sie schon mehrere Kinder hat. Sie sieht sich da nicht durch, kann man oft sagen, und hat so einen Tunnelblick. Und dann ist es doch sinnvoll zu sagen, wir arbeiten an der Lösung der Probleme, an der Beseitigung der Probleme und wir unterstützen sie nicht bei der Beseitigung des Kindes, um das mal ganz drastisch auszudrücken.
Und wie erfahren Frauen davon, dass es diese Beratungsstelle gibt? Wie sieht ihre Öffentlichkeitsarbeit aus oder wie ist da ein leichter Zugang dazu?
Ja, das denke ich schon. Es gibt eine Website, es gibt Plakate, es gibt Flyer, es gibt Frauenärzte, Frauenärztinnen, die Frauen an uns verweisen. Die Lage der Beratungsstelle ist ganz günstig, mitten in der Fußgängerzone. Es kann ein Laufpublikum geben. Also wir nutzen alle Möglichkeiten, um die Angebote der Beratungsstelle bekannt zu machen.
Aber dennoch, wenn man jetzt meistens, denke ich mal, suchen Frauen ja auch sicherlich online, wenn man da Schwangerschaftsabbruch oder etwas Ähnliches eingibt, dann kommen erstmal die herkömmlichen Beratungsstellen mit Schein, die da dann erscheinen.
Aber immer wieder, wir fragen immer, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Und immer wieder sagen uns Frauen, wir haben gegoogelt. Und als unsere Beratungsstelle die Folgen, Risiken des Abbruchs ins Internet setzte, gab es auch einen richtigen Beratung, Klientenboom. Ja. Frauen suchen Informationen im Internet, das ist ganz niedrigschwellig und auch dadurch finden uns viele. Mhm. Und dann gibt es die Werbung-zu-Mund-Propaganda. Wir haben Frauen beraten, sie sind stabil geworden, Frauen sind dankbar und weisen andere Frauen auf uns hin.
Das ist sicher eine Methode, die dann immer am besten funktioniert, weil da einfach dann ein Vertrauen oder aufgrund einer Vertrauensperson etwas weitergegeben wird. Ich bin im Gespräch mit Dorothee Erlbruch, sie ist Leiterin der Beratungsstelle Ausweg, und mit Reinhard Klein, er ist Vorsitzender des zuständigen Vereins Hilfe zum Leben in Pforzheim. Wir sprechen heute im Rahmen der Woche für das Leben über den Schwangerschaftsabbruch, nämlich über die unterschätzte Rolle des Mannes. Und ich darf auch Sie einladen, an dieser Stelle sich bei uns mit in der Sendung zu Wort zu melden, mit Ihren Fragen, mit Ihren Problemen, mit Ihren Erfahrungen. Ja, was Sie vielleicht auch in Ihrem Umfeld erfahren haben über Frauen, die in Not geraten sind, die in einem Schwangerschaftskonflikt sind, wie Sie damit umgegangen sind, wie Sie empfinden auch, dass Männer, welche Rolle Männer in so einem Konflikt auch spielen. Rufen Sie uns gerne an unter der Hörernummer, die für Sie jetzt freigeschaltet ist. Das ist die 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von München oder von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Lebenshilfe zum Schwangerschaftsabbruch hier bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Heute zur Woche für das Leben. Wir reden über den Schwangerschaftsabbruch, über die unterschätzte Rolle des Mannes. Mein Name ist Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Reinhard Klein, erst Vorsitzender des Vereins Hilfe zum Leben in Pforzheim, und Dorothee Erlbruch. Sie ist Leiterin der Beratungsstelle Ausweg für Frauen in einem Schwangerschaftskonflikt, um wirklich das Problem anzugehen, die Probleme, die damit verbunden sind, wie Frau Erlbruch sagt, und nicht um das Kind zu beseitigen. Und auch Papst Franziskus hat gestern zu den Lebensschützern gesagt, dass die Pro-Life-Arbeit die wichtigste Aufgabe auf Erden sei. Und er hat wörtlich gesagt, rettet so viele Menschenleben wie möglich. Ich ermutige euch dazu und möchte euch segnen. Und auch der Salzburger Weihbischof Andreas Laun, er sagt, Abtreibung führt mit einer moralisch zwingenden Logik zur Bereitschaft, auch Erwachsene zu töten. Also wenn das Leben am Anfang nicht geschützt ist, wo es aber doch schon um das menschliche Leben in seiner ganzen Breite, es ist alles schon angelegt, geht, dann wie soll man eigentlich dann noch rechtfertigen, Erwachsene nicht töten zu dürfen? Da kommt man dann in wirklich schwierige Konflikte. Herr Klein, Sie sagen ja auch, rund um die Uhr sind Sie erreichbar, ist die Beratungsstelle Ausweg ein Ansprechpartner, werden dringende Bitten, werden Hilferufe angenommen, und auch Sie beraten ja auch. Was steht bei Ihnen in der Beratung im Vordergrund, ja, vielleicht gerade auch, wenn es um die Rolle des Mannes geht?
Ja, Ihr Hinweis, dass wir rund um die Uhr erreichbar sind, ist richtig, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Frauen oder auch Männer im Konflikt, oder wenn sie mitbekommen, dass eine ungewollte oder ungeplante Schwangerschaft entstanden ist, oft nicht viel Zeit haben und dann auch völlig konfus sind, weil sie damit nicht viel anfangen können. Und dann muss unter Umständen sofort eine Reaktion erfolgen. Und deshalb haben wir so organisiert, dass theoretisch jederzeit reagiert werden kann, auch nachts oder am Wochenende oder wenn Ferien sind. Vom Prinzip her machen die Mitarbeiterin der Beratungsstelle die Beratung. Ich mache es in Ausnahmefällen, also eben ab, wenn es nötig ist. Das heißt, im Einzelfall ist abzuschätzen, sollte sofort reagiert werden oder hat es Zeit bis zum nächsten Tag. Oder aber auch in Einzelfällen beraten wir zu zweit, weil es manchmal besser ist, wenn man gemeinsam eine solche Beratung durchführt. Wobei man sagen muss, wir haben regional früher mal angefangen, also in dieser Region Nordschwarzwald. Aber wir sind heute inzwischen im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Das heißt, wir haben Fälle in ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich. Und inzwischen kommen über 90% der Anfragen oder Fälle übers Internet. Das heißt, als wir unser Konzept entwickelt haben, war für uns klar, Internetberatung ist unerhört wichtig, weil es ganz niederschwellig ist. Das heißt, Betroffene, die sich noch nicht outen wollen oder können, können ganz einfach ihre Fragen loswerden, ohne eben sich outen zu müssen. Und das ist ein ganz wesentlicher Vorteil und das merken wir. Wir sind auch zum Beispiel über verschiedenste Foren erreichbar. Das heißt, wir erleben, dass Frauen sagen, ich bin in dem Forum so und so auf sie aufmerksam gemacht worden und ich brauche dringend ihre Hilfe.
Und dringend ist wirklich offensichtlich manchmal sehr dringend. Ich darf an dieser Stelle auch Sie nochmal einladen, sich zu Wort zu melden, wenn Sie Fragen haben oder eine Einschätzung. Was meinen Sie? Welche Rolle hat der Mann bei einem Schwangerschaftsabbruch? Können Sie da etwas aus Ihrer Erfahrung sagen oder wie würden Sie es auch selber als Mann sehen, gerade wenn Herr Klein sagt, Männer können oft gar nicht viel mit der Situation anfangen, wenn plötzlich die Frau, die Freundin schwanger geworden ist. Ja, ist das so? Muss man damit eigentlich nicht viel anfangen können? Wie steht es denn heute mit dem ganzen Bewusstsein um Kinderkriegen, Sexualität, Schwangerschaftsabbruch? Was meinen Sie? Wie kann man da auch vielleicht helfen? Wie kann man vielleicht auch die Rolle der Männer stärken? Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Und wie gesagt, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Herr Klein, ganz kurz nochmal, Sie haben gerade gesagt, es kommt auch vor, dass sie nachts erreicht werden und dass vielleicht nachts wirklich ein dringender Aufruf an sie ergeht. Ist da denn auch schon so eine Krisenintervention nötig gewesen, dass sie abgeschätzt haben, gesagt haben, oh ja, also da muss ich jetzt eigentlich sofort eine Beraterin vielleicht einschalten, weil sie mir auch gesagt haben, zwischen einer erfolgten Beratung mit Schein und einem geplanten Abbruch, da liegt ja oft auch gar nicht viel Zeit, oder, Herr Klein?
Das kann sein, dass es nur Stunden sind. Also ich denke an einen Fall, wo auch die Rolle des Mannes ganz deutlich wird. Das Donnerstagsabends haben wir Abendsprechstunde. Eine Frau sich meldet, die am nächsten Tag um 11 Uhr ihren Abbruchtermin gehabt hätte oder hatte. Und sie sagte dann, jemand hat mir gesagt, ich soll mich nochmal vorher mit Ihnen in Verbindung setzen. Und sie kam dann um 10 Uhr zu uns in die Beratungsstelle, die nicht weit weg liegt von der Praxis dieses Gynäkologen, der den Einkauf vornehmen sollte. Und wir haben dann gemerkt, eine Stunde lang, dass wir gar nicht mehr an sie rangekommen sind. Sie war schon so darauf ausgerichtet, den Eingriff vornehmen zu lassen, dass wir gemerkt haben, wir kommen nicht mehr an sie ran. Und kurz vor 11 klingelte dann plötzlich ihr Handy und wir bekamen es alles mit, weil der junge Mann da reingebrüllt hat, jetzt komm doch endlich, sonst geht der Termin flöten. Und dann stellte sich raus, der Freund, der diesen Abbruch durchsetzen wollte, saß vor dem Haus bei uns im Auto und hat darauf gewartet, dass sie kommt, damit er sie zum Abbruch fahren konnte. So krass geht es zu, so krass erleben wir es immer wieder. Und dadurch, dass wir aber auch zu diesem Gynäkologen einen relativ guten Draht haben, was völlig ungewöhnlich ist im Lebensrechtsbereich, habe ich ihn dann gleich anschließend auf seinem Handy angerufen und habe ihm von dem Gespräch erzählt und ihn gebeten, diesen Eingriff nicht vorzunehmen, weil wir davon überzeugt sind, dass diese Frau unter Druck steht und sie anders eigentlich reagieren wollte. Und während wir am Telefonieren sind, ging plötzlich wohl in der Praxis die Tür auf und da sagt er, sie kommt gerade rein. Sie hat ja Tränen in den Augen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, wissen Sie, genau das wollte ich Ihnen vermitteln. Ich hätte die Bitte, dass Sie sie zu uns zurückschicken, damit wir einfach nochmal in Ruhe miteinander reden können. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat sie nochmal zu uns zurückgeschickt und wir haben dann in mühsamer Kleinarbeit die ganzen Probleme, die da waren, mit ihr gemeinsam aufgearbeitet. Sie hat längst ihr Kind, ihr Freund ist Vergangenheit und sie ist froh und glücklich.
Tja, danke, dass Sie uns auch so ein Beispiel hier berichten können. Das ist hört sich wirklich wie ein krasser Krimi an. Und da geht es ja wirklich auch um Menschenleben. Und wie Sie sagen, manchmal liegen wirklich nur Stunden dazwischen. Da wird in der Frau ein unheimlicher Druck aufgebaut. Und wenn dann unten noch der Mann wartet in dem Fall und die Frau noch dazu drängt, endlich doch den vereinbarten Termin zum Abbruch wahrzunehmen, ja, wo bleibt da eigentlich noch eine freie Entscheidung? Eine erste Hörerin hat sich jetzt gemeldet. Ich darf Frau Pross begrüßen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich bin ziemlich entsetzt, dass wirklich jedes vierte Kind wahrscheinlich sterben muss, bevor es auf die Welt kommen darf. Und also ich würde mir wünschen, dass man da andere Startbedingungen für diese Kinder schafft, wenn Frauen das nicht schaffen, Ja zu sagen, und wenn die Männer den Frauen sogar noch Schwierigkeiten machen, ihre Kinder zu bekommen, dass da einfach andere Startmöglichkeiten sind, dass die alle irgendwie vorher unterstützt werden oder vorher am besten schon in der Schule irgendwie, ja, was weiß ich, ein bisschen was anderes hören, wie sie jetzt wohl heute alle hören. Denn ich habe schon öfter mit jungen Leuten gesprochen. Ja, für die ist das völlig normal, dass die halt irgendwie zu Tode kommen. Und manche sagen, die haben Glück, dass sie selber am Leben geblieben sind. Und das ist einfach cool, so darüber zu reden, obwohl das ist ja nicht zu fassen. Ja, das wollte ich gerne dazu sagen. Ich weiß nicht.
Vielen Dank, Frau Pross. Wir geben das weiter an Frau Erlbruch oder Herr Klein. Frau Pross meint, es müsste eigentlich bessere Startmöglichkeiten geben. Wie ist die Denke? Wie ist das Bewusstsein heute? Was machen Sie für Erfahrungen? Was könnte man auch da ändern?
Arbeit ist Prävention. Das heißt, wir gehen in Schulklassen und arbeiten mit jungen Leuten, Schulklassen und Jugendgruppen. Und da können wir Bewusstsein verändern, helfen. Denn es ist wichtig, dass junge Menschen Sexualität und Fruchtbarkeit wieder zusammensehen. Verantwortung kommt hinzu. Und eins unserer Unterrichtsziele ist, ihnen klarzumachen, dass das kleine Kind Mensch von Anfang an ist und sich ganz wunderbar entwickelt. Und wir merken im Zuge eines 90-Minuten-Präventionsprogramms, dass sich Meinungen verändern. Und insofern merken wir, dass diese Präventionseinsätze sich definitiv lohnen. Da kann man Bewusstsein schärfen und bilden.
Also das ist schon mal ein erster Schritt, vielleicht natürlich einen heißen Tropfen auf einen Stein, aber dennoch, wenn Sie sagen, schon nach einer 90-minütigen Information, da verändert sich etwas, da verändern sich Haltungen, dann ist das ja auch schon sehr viel wert. Ja, alles Gute, Frau Pross, und ja, vielleicht auch, dass Sie in diesem Sinne auch weiterhin mitarbeiten, Bewusstsein vielleicht auch zu schärfen. Eine weitere Hörerin darf ich jetzt begrüßen aus Stuttgart. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe auch diese Erfahrung gemacht, dass ich Männer, also der Vater meines Sohnes, sich gegen das Kind entschieden hat und sich aber seltsamerweise nicht mehr daran erinnert. Es war so, dass ich mich damals einfach ganz entschieden von ihm abgewendet habe und nicht ihn mehr in die Entscheidung reinlassen wollte und ihn deswegen auch angelogen habe. Und ich habe gesagt, du weißt ja noch nicht mal, ob du wirklich der Vater des Kindes bist. Und er hat mich dann, wir waren aber eigentlich ein Paar, und ich habe damals aber in der Wohngemeinschaft gewohnt mit anderen Personen und auch einem Mann, mit dem ich davor befreundet war, und der Vater meines Sohnes war in dem Sinne damals zwar nicht eifersüchtig, weil er ja wusste, dass ich mit ihm befreundet und das Paar gebildet hatte, aber er war gerade in Ehescheidung und hatte zwei Kinder, die er auch sehr geliebt hat, aber wo er dann Kosten auf sich zukommen sah durch die Ehescheidung und sich dann einfach gegen das dritte Kind, was ich dann bekommen wollte, entschieden hat. Und er hat dann zu mir, ich habe mich einfach abgewendet und habe ihn nicht mehr getroffen und habe halt mein Handy so eingestellt, dass er nicht mit mir sprechen konnte. Aber er hat mir immer geschrieben, jetzt hast du noch 5 Wochen Zeit, jetzt hast du noch 3 Wochen Zeit, jetzt hast du noch 2 Wochen Zeit. Und er war auch mit mir bei dieser Untersuchung im Krankenhaus, wo ich festgestellt habe. Und für mich ist dann natürlich irgendwie die Welt zusammengebrochen, weil ich nie erwartet hätte, dass er sich gegen mich und das Kind entscheidet. Und ich wollte dann mit mir alleine sein. Also aus dem Grund habe ich mich verlogen verhalten. Aber das Problem für mich ist, ich habe dann das Kind zur Welt gebracht und er hat das auch gesehen. Und ich habe auch immer gedacht, jetzt wenn er das Kind sieht, wird er doch als Mensch reagieren und vorbildlich sein und das Kind lieben und so weiter. Und dann hat er das vielleicht sogar irgendwie ganz, ganz, ganz kurz an sich herangelassen. Aber dann hat er es in seinem Unterbewusstsein verdreht und hat geglaubt, ich müsste in der Situation, dass ich ein Kind geboren habe, ausziehen können und mir eine andere Wohnung finden können. Und da ich das natürlich nicht geschafft habe, ich war ja auch berufstätig, hat er dann abgeschaltet und hat sich einfach gar nicht mehr gemeldet, 2 Jahre. Und ich habe aber einfach nie locker gelassen. Jetzt ist unser Sohn 14 und habe mich weiter versucht, wegen meines Kindes mit diesem Mann zu verstehen, dass das Kind wenigstens seinen Vater kennt. Weil ich dachte, das ist so wichtig, dass ein Junge, ich dachte, wenn ich ein Mädchen kriege, kann ich das vielleicht alleine großziehen. Aber mit einem Jungen war ich wie vorm Kopf geschlagen und dachte, um Gottes Willen, ich weiß überhaupt nicht, was ein Junge braucht. Ein Junge ist für mich ein fremdes Wesen. Was ist das? Und jetzt, ich komme damit nicht klar, dass er, also gut, er ist manchmal wie also nett zum Kind und sieht das Kind. Aber im Grunde genommen will er den Kontakt nicht, indem dass er, wenn die sich mal sehen, nie anruft, nie WhatsApp schreibt, nie sich kümmert. Obwohl das Kind wirklich ein, also dieser junge Mann, muss man jetzt schon sagen, mit 14, ist wirklich ein traumhaft begabtes, sehr, sehr hübsches, sehr intelligentes, positives Kind. Und ich kann es nicht fassen bis heute, dass ein Mann, der ja auch, dieser Vater ist auch ein Lehrer, dass er das innerlich so wegschiebt. Und ich wissen Sie, ich bin verbittert dadurch. Ich bin gestört in meinem ganzen Verhalten. Ich komme nicht darüber hinweg.
Ja, gehen wir das vielleicht weiter, diese ganz offene, komplizierte Lebensgeschichte, die Sie erzählen, Frau Erlbruch. Wie gehen Sie in so einem Fall damit um?
Zunächst finde ich es ganz bemerkenswert, dass die Hörerin sich so mutig für ihren Jungen entschieden hat und jetzt auch die ganze Zeit wohl schon so eine große Freude an diesem Kind hat. Das finde ich toll und das darf auch für sich stehen. Und dann sehe ich natürlich auch, was sie alles getan hat, um den Vater mit einzubinden. Und es ist so schade, dass der das nicht erkennen und leben kann, diese Beziehung zu diesem, auch seinem wunderbaren Sohn. Ja, könnte man nochmal in der Beratung drüber sprechen und nochmal näher anschauen.
Ja, vielleicht möchten Sie das Angebot wahrnehmen und das einfach nochmal vertiefen, weil hier am Telefon oder auf Sendung können wir das jetzt natürlich abschließend nicht klären. Aber dennoch danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie den Mut gehabt haben und dass Sie auch hier angerufen haben und damit auch schon vielleicht einen ganz, ganz wichtigen Schritt getan haben. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Auf Wiederhören nach Stuttgart. Ja, Frau Erlbruch, gibt es denn auch Beispiele von Frauen, die sich dann im Nachhinein oder für ihr Kind entschieden haben? Denn ich denke oft, das haben Sie auch gesagt, kommen Frauen mit ihrem Anliegen, aber sie können dann gar nicht weiter verfolgen, wie sich die Frauen entschieden haben. Und in der Beratung bleiben Sie wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit der Ungewissheit zurück, ob Ihre Tätigkeit etwas bewirkt oder was sie denn bewirkt hat, Frau Erlbruch. Wie ist das?
Das gehört natürlich auch dazu, dass man es manchmal gar nicht mitbekommt. Aber es gibt Gott sei Dank auch positive Beispiele. Ich denke an eine Frau, die ihr drittes Kind bekommen hat und die völlig unerwartet mit 3 Kindern in der offenen Sprechstunde klingelte und sagte, sie wollte mir ihr Baby zeigen, sich bedanken und sie wollte mir um den Hals fallen, dass wir sie so langfristig unterstützt haben. Da gab es noch viele andere Probleme und sie war so stolz auf sich, dass sie es mit unserer Hilfe geschafft hat. Das hat mich sehr gefreut. Oder es gibt Dankeskarten. Es gibt manchmal auch Dankesmails, Dankmails. Vor einiger Zeit kam ein Foto von 3 Kindern im Planschbecken und die Frau hat gesagt, sie hätte sich ja nie bedankt, aber jetzt wollte sie das gerne nachholen und auch ein Bild der Kinder mitschicken, von denen eins unter anderem dank unserer Beratung leben darf. Und das sind solche Geschichten, die freuen mich einfach. Oder eine junge Frau, die als Schülerin schwanger nach einer Präventionsstunde sich an mich wandte und in den ersten Gesprächen gar nichts anderes denken konnte als Schwangerschaftsabbruch. Wir haben den Freund mit einbezogen, der auch Schüler war. Die beiden haben sich ganz jung fürs Kind entschieden. Richtig umentschieden mit 16, etwa 16 und 18 oder 18, 16 und 19. Das Ganze ist schon 8 Jahre her. Sie sind mittlerweile verheiratet und beide sind Lehrer geworden. Sie haben es geschafft. Das Kind hat sich positiv entwickelt. Sie haben die Schule abgeschlossen, das Studium, das Referendariat erfolgreich hinter sich gebracht und haben ein zweites Kind bekommen. Das ist eine Erfolgsstory, die zeigt, dass das umfassende Konzept wirklich gut ist. Und dann denke ich, unsere Tätigkeit ist nicht wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe ein anderes Bild für mich entwickelt, das heißt, wir sind Oasen in einer Wüste. Das gefällt mir besser als das vom Tropfen auf den heißen Stein.
Oase in einer Wüste und natürlich, wenn Sie dann schon ein Kind mitbeteiligt sind an der Lebensrettung und daraus sich eine ganz, ganz positive Lebensgeschichte für alle Beteiligten, für Mann und Frau und das Kind und ein weiteres Kind entwickelt, ja, dann kann man davon wahrscheinlich auch sehr lange zehren und das, denke ich mal, mobilisiert und entschädigt dann auch für vieles andere. Eine weitere Hörerin darf ich begrüßen. Ich bin verbunden mit Frau Stadler. Sie möchte uns etwas mitteilen. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich möchte gern Zeugnis geben von meinem Erleben, ja. Ich war mit dem Inder zusammen und bin relativ kurz darauf schwanger geworden und er hat dann auch gesagt, ja, ich soll abtreiben. Und ich habe dann gesagt, also Abtreibung war für mich nie eine Option. Ich habe dann gesagt, nein, dann trennen wir uns und dann ziehe ich das Kind eben alleine auf. Und das hat den Mann auch dann irgendwie bestärkt, dass das doch nicht richtig ist, abzutreiben. Und das Kind ist mittlerweile 29 Jahre alt, ist ein ganz toller Junge geworden. Ja. Und ich möchte einfach die Männer und Frauen bestärken, dass es anders auch geht. Und ja, genau.
Vielen Dank, Frau Stadler, dass Sie uns das hier so ganz offen auch mitteilen. Vielleicht einer von Ihnen noch dazu, Frau Erlbruch, Herr Klein.
Ich finde es toll, solche Zeugnisse zu hören, weil es zeigt, und damit kann man auch Frauen im Konflikt ja ermutigen, sich fürs Kind zu entscheiden, egal was um sie herum passiert. Das schaffen nicht alle Frauen. Nicht alle Frauen sind so stark Oder wenn es dann heißt, ich möchte ja meinen Mann nicht verlieren, aber ich will auch das Kind nicht verlieren. Wie soll ich mich verhalten, wenn der Mann gegen das Kind ist? Also das ist bemerkenswert. Und wir können eigentlich den Frauen immer wieder nur sagen, entscheide dich fürs Kind, egal wie der Mann sich entscheidet, weil wenn du das Kind verlierst, wirst du mit ziemlicher Sicherheit auch den Mann verlieren. Das ist unsere Erfahrung, dass nach einem Abbruch ca. 80% der Beziehungen zerstört sind und man sich trennt. Aber diese Kraft zu haben, trotz aller Widerstände hinzustehen und zu sagen, und ich bekomme mein Kind. Also wenn sie so unter Druck stehen, wenn ein Mann sie praktisch mobbt bis zum geht nicht mehr, das ist wirklich toll, ja.
Ja, Frau Stadler, vielleicht, wenn Sie so mutig waren und auch diese Kraft hatten, zu Ihrem Mann zu sagen, dann nein, wenn du das Kind nicht willst, dann trennen wir uns. Und dann hat er doch zu Ihnen gehalten. War da viel Überzeugungsarbeit von Ihrer Seite nötig?
Nein, eigentlich nicht. Also es ist dann, wir haben uns dann zwar später doch nochmal getrennt, aber das hat ja andere Gründe dann gehabt. Aber wir haben trotzdem eine gute Beziehung zueinander und der Sohn, der besucht seinen Papa, also es ist trotzdem gut. Aber wir hatten nicht viel, da war nicht viel Überzeugungsarbeit nötig.
Ja, umso besser dann. Ja, vielen Dank Ihnen und alles Gute für das, für Ihr gemeinsames Leben und für das, was Sie uns hier auch mitgeteilt haben. Ja. Gottes Segen, auf Wiederhören.
Ihnen auch Gottes Segen, Wiederhören.
Dankeschön. Herr Klein, gerade wenn Sie das sagen, oft heißt es ja, also oder werden Männer zitiert, indem sie dann die Frau unter Druck setzen und sagen, entweder das Kind, also entweder ich oder das Kind. Wenn du das Kind nicht abtreibst, dann verlierst du mich auf jeden Fall. Jetzt sagen Sie, wenn sich die Frau aber für eine Abtreibung entscheidet, dann verliert sie auch oft noch den Mann. Das klingt ja eigentlich erstmal paradox. Man meint ja, es sei andersherum, aber Sie sagen, 80% der Beziehungen gehen nach einem Schwangerschaftsabbruch in die Brüche. Wie kommt das?
Ja gut, das hat ja verschiedenste Ursachen. Ich meine, 80% beziehen Sie natürlich auch auf den Schwangerschaftskonflikt, dass sich Männer schon vom Acker machen, wenn auch bloß der Widerstand von der Frau sich abzeichnet, sie möchte das Kind haben. Das hat verschiedenste Ursachen. Also oft können dann die Paare nicht mehr miteinander kommunizieren oder dass eine Frau sagt, ich kann mit dem Mann nicht mehr schlafen. Oder der Mann tickt ja völlig anders, oder die Männer ticken ja völlig anders wie Frauen. Sie können oft damit gar nicht umgehen, wie es dann einer Frau unter Umständen geht nach einem Abbruch, dass man dann hört, hab dich doch nicht so, das ist doch vorbei, was willst du eigentlich? Also der Mann überhaupt nicht die Frau verstehen kann, wie sie darunter leidet, oder aber das auch nicht verstehen will. Das ist sehr schwierig, wobei es natürlich auch Männer gibt, die zu ihren Frauen halten und die auch gemeinsam in die Therapie kommen, wo man dann gemeinsam das aufarbeiten kann und wo diese Beziehung dann auch wieder heilen kann und man weiter miteinander gut leben kann. Das ist, denke ich, auch wichtig. Also ich will jetzt den Mann nicht verteufeln, aber oder ich möchte gerne eigentlich an die Männer appellieren, ihre Verantwortung zu übernehmen. Also eine sexuelle Beziehung hat ja immer mit zwei Personen zu tun. Und wenn ich eine solche eingehe, dann muss ich auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen bei den Folgen. Und das ist zum Beispiel im Bereich Prävention bei uns ganz wichtig, den jungen Männern deutlich zu machen, sie müssen Verantwortung für das, was sie tun, nicht nur in dem Bereich, aber grundsätzlich auch übernehmen und ihnen das rüberzubringen. Und das gilt eigentlich dann auch für alle Männer, wenn sie Beziehungen eingehen, sich dessen darüber klar zu sein, dass sie Verantwortung haben und die dann auch übernehmen und sich nicht davon schleichen.
Und wie ist Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung? Kann man die Denkweise der Männer auch schon dahingehend beeinflussen, dass man sagt, gut, also das Kind ist jetzt nicht nur eine, also die, oder ein Kind entsteht eben nun mal auch, ja, beinahe, wenn man eben sexuellen Kontakt hat, oder das gehört eigentlich dazu. Es ist eigentlich auch die Frucht der gemeinsamen Liebe, und die Sexualität kann man nicht von der Verantwortung und der Elternschaft völlig abtrennen, wie es ja heute oft gemacht wird. Ist denn so eine positive Denkweise zum Kind, zur Liebe, ist das völlig fremd, oder sehen Sie da auch durchaus Möglichkeiten, an die jungen Menschen heranzukommen?
Ja, wenn wir im Bereich Prävention, da machen wir eben diese Erfahrung, dass junge Männer plötzlich erkennen, worum es eigentlich geht, und im Gegensatz zu der Runde vor der Präventionsstunde plötzlich umdenken und sagen, ja, das ist ja ein richtiger Mensch, den kann man doch nicht einfach töten. Wobei sie vorher dann gesagt haben, und wenn meine Freundin schwanger ist, lassen wir es wegmachen. Und das ist ja die Denke inzwischen in unserer Gesellschaft. Also uns hat mal ein Gynäkologe vor einiger Zeit, der 10 Jahre im Ausland praktiziert hat und dann zurückkam und bei der Charité gearbeitet hat, gesagt, also ich bin völlig erschrocken über den Sinneswandel in unserer Gesellschaft. Abtreibung ist völlig normal. Es ist sowas wie Geburtenregelung oder die Menschen überlegen sich gar nicht mehr, worum es eigentlich geht. Es geht doch immer um einen Menschen, der da entstanden ist und der genauso ein Recht auf Leben hat. Und das ist in den Köpfen der Menschen heute so in der Regel nicht mehr vorhanden.
Frau Erlbruch, wie ist es denn? Sie beraten ja auch nach Abbruch, also nach erfolgtem Schwangerschaftsabbruch, mit welchen Problemen haben Frauen da zu kämpfen? Das sogenannte Post-Abortion Syndrome wird ja auch gar nicht unbedingt offiziell anerkannt. Aber womit plagen sich Frauen?
Ja, auch den Mann so gerne.
Wir hören Sie jetzt
in die Beratungsstelle.
Ja,
weil viele Männer oft sagen, ich weiß gar nicht, dass du nicht nach 6 Wochen wieder normal bist. Oder den zweiten Satz, den ich immer wieder höre, wir können doch ein neues Kind kriegen. Als ob ein Mensch einfach so austauschbar wäre. Ja, das ist der Verlust des Kindes, ist sehr präsent. Die Frau ist nach einem Schwangerschaftsabbruch innerlich immer noch wie schwanger. Sie denkt immer, wie weit wäre ich jetzt? Jetzt wäre der errechnete Geburtstermin, jetzt wäre das Kind vielleicht in der Schule, jetzt wäre das Kind so weit entwickelt, das getötete Kind geht wie ein roter Faden mit durchs Leben und kann eine solche Dominanz entwickeln, dass die Frau unter Umständen nicht mehr in der Lage ist, genug Aufmerksamkeit ihren anderen lebenden Kindern zu schenken. Und daran muss gearbeitet werden, denn die Kinder brauchen die Liebe und die Präsenz ihrer Mutter. Und man muss lernen, sich von dem gestorbenen Kind zu verabschieden und auch sich selbst zu verzeihen. Und wenn man offen ist für den Glauben an Jesus Christus, ist es eine ganz große Hilfe, den Zuspruch der Vergebung zu erfahren. Das hilft auch, loslassen zu können. Und gerade christliche Frauen,
wenn Sie das sagen,
haben ganz große Probleme, das zu glauben, dass das Wort Gottes, was im Neuen Testament gibt, so viele Verse, die von Vergebung sprechen, das auch für sich in Anspruch zu nehmen. Auch diese Schuld.
Wenn Sie das so sagen, das ist ja auch wirklich krass. Das getötete Kind geht wie ein roter Faden durch das Leben. Wenn man sich das bewusst macht, dann kann man vielleicht doch auch verstehen, was das für ein Eingriff ist, eben ein Kind im Mutterleib dann zu töten. Und Sie sagen, Sie empfinden sich als Oase in der Wüste, wenn Sie Menschen bewegen, wenn Sie Frauen bewegen können, sich für ihr Kind zu entscheiden, dass dann etwas Neues aufgeht, dass dann was möglich ist.
Also ein junger Mann, der durch unser Präventionsprogramm lief und dessen Freundin ein Jahr später, als er in der Ausbildung war, sie gerade eine beginnen wollte, unerwartet schwanger wurde, kam mit seiner Freundin her, und der hat eine solche Standfestigkeit entwickelt, sich zu ihr und zum gemeinsamen Kind zu stellen, dass ich nur beeindruckt war. Und er hat gesagt, dass ein wesentlicher Beitrag dazu die 1,5 Stunden waren, die er bei uns erlebt hat. Das hat mir sehr imponiert und hat mich auch sehr dankbar gemacht.
Erstaunlich. Ja, zum Abschluss, was wünschen Sie sich für die Woche, für das Leben oder was erhoffen Sie sich auch davon?
Also ich würde mir wünschen, dass die Woche für das Leben zurückfindet zu ihren Ursprüngen, wie sie eigentlich mal entstanden ist. Denn das Thema Schwangerschaftsabbruch kommt ja schon seit Jahren eigentlich nicht mehr vor. Wobei das Thema dieses Jahr ja auch schon sehr interessant ist und wichtig ist. Aber mein Wunsch wäre, wir würden in der Woche für das Leben wieder über das ungeborene Kind sprechen und darüber nachdenken, wie kann man, so wie die Frau das vorhin gesagt hat, was kann man tun, um so betroffenen Frauen und Paaren zu helfen, sich fürs Kind entscheiden zu können.
Ja, ein Stück weit haben wir das dann mit dieser Sendung getan. In der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb heute für die Woche für das Leben, Schwangerschaftsabbruch, die unterschätzte Rolle des Mannes. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Erlbruch und Herr Klein vom Verein Hilfe zum Leben Pforzheim mit der Beratungsstelle Ausweg, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben. Und dass Sie uns sehr viele positive Beispiele auch für das Leben gegeben haben. Beispiele auch, wo Frauen und auch Männer sich für das Kind entschieden haben und wo sie wirklich eine Oase in der Wüste sein konnten und woraus sich dann auch ganz, ganz positive Lebensgeschichten entwickelt haben. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie beide. Ja, und weiterhin Gottes Segen für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Danke.
Ja, auf Wiederhören. Natürlich auch noch mit dem Hinweis, dass Sie sich, ja, vielleicht haben Sie eine Idee bekommen oder Mut bekommen, sich auch an den Verein Hilfe zum Leben wenden zu können oder auch das vielleicht weiter zu sagen. Und da können Sie auch bei uns im Tagesprogramm unter unserer Homepage nochmal die Adresse ausfindig machen vom Verein Hilfe zum Leben Pforzheim. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Anrufen, auch für Ihre bewegenden Zeugnisse und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.